Gut, hier haben wir das Thema Gebet, andauernde Gemeinschaft mit Gott. Und heute ist der 29. Mai 2018. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Matthäus 6, 6 bis 7. Aha. Ah, okay. Ja. Gut. Das heißt, dieser Vers ist über das Thema Gebet. Und auch über das Thema Gebet müssen wir sprechen, weil ja man denkt, ja Gebet, das wissen wir, was es ist, jeder weiß, was Gebet ist, aber wenn es so wäre, dann müssen die Jünger nicht zu Jesus gehen und sagen, lehr uns beten. Die Jünger, die wussten auch nicht richtig oder ne, die wollten besser es dann tiefer wissen oder erklärt wissen, wie man betet. Und Jesus erklärt in Matthäus 6, wie man betet. Er gibt einige tolle Informationen hier über das Gebet, dass man, ja, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir. Warum sagt er das? Ja, weil zu jener Zeit waren einige Leute sehr religiös. Das wissen wir, ne? Die Pharisäer, die sind sehr berühmt in den Evangelien. Und die waren sehr religiös und die zeigten jetzt diese Religiosität, die bestanden darauf, das so ganz öffentlich zu machen, auf den Straßen zu gehen und ihre Religiosität vorzuzeigen, indem sie jetzt ja zum Beispiel große Spenden machten im Tempel, was dann große, sagen wir so, viele Leute gesehen haben, wow, der hat so und so viel gespendet oder so. Aber auch das mit dem Gebet, dass sie sich im Platz, in der Stadtmitte sich hingestellt haben und da gebetet haben, so ganz öffentlich, dass alle es sehen konnten. Ne? Und Jesus, der sagt, ja, die haben schon ihren Lohn empfangen. Das heißt, dass die Leute quasi für die klatschen sozusagen und die sagen, wow, ne, der, schau mal, wie religiös der ist. Und Jesus sagt, wer sowas macht, von dem kann man nicht wissen, ob jetzt seine Gebete wirklich ehrlich sind oder nicht. Aber wenn wir wirklich ehrlich beten wollen, ja, dann beten wir zu Gott, wenn wir alleine sind. Ne, hier, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir. Ne, müssen wir natürlich nicht machen, unsere Tür schließen, aber nur der Sinn, warum Jesus das gesagt hat, dass man mit unserem Vater redet. Das ist schon wieder ein Fortschritt, weil im Alten Testament wird sehr selten Gott als Vater genannt. Und Jesus sagt, rede mit deinem Vater. Das ist ein wichtiger Punkt, werden wir gleich sehen, über, ja, was ist dann Gebet? Reden mit dem Vater. Und Punkt Nummer zwei, leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen, wie die Heiden. Ne? In einer anderen Übersetzung, wie die Heiden. Das heißt, wenn wir das machen, wenn Leute das machen, plappern, Plappergebete oder ja irgendwelche auswendig gelernte Gebete dann immer wieder wiederholen, das kann sein, dass es Gott nicht gefällt. Ich sage mal so, weil, ja, wenn Gott unser Vater ist, machen wir jetzt ein Parallel zu unserem Vater. Wenn wir jetzt zu unserem leiblichen Vater kommen würden und jetzt alles auf einen Zettel aufgeschrieben hätten, was wir ihm sagen wollen und ihm dann das vorlesen würde, dann würde es ihm sehr wundern. Ne? Er wäre verblüfft und er würde sagen, was tust du da? Ne? Können wir nicht ja ganz normal reden wie Erwachsene oder so, ne? Musst du alles auf einen Zettel schreiben. Ne? Nicht, dass jetzt in besonderen Fällen kann man das machen, wie jetzt zum Beispiel zum Vatertag, dass man jetzt ein Gedicht schreibt oder so, kann man machen. Aber der Normalfall ist diese freie Kommunikation. Und das meint hier Jesus. Das ist das Gebet. Darum sollen wir nicht endlose Gebete herunterleiern, wie die Leute, die Gott nicht kennen. Weil es gibt Leute, die Gott nicht kennen, das heißt die Götzendiener. Und was machen die Götzendiener? Die denken, ja, wenn wir jetzt irgendwas wollen, wenn wir irgendwas brauchen, dann gehen wir zu unseren Göttern und wir beten so weit, wir wiederholen diese Gebete so oft, bis die Götter dann quasi aufgeben und sagen, okay, da ihr so drängt und so, ne, dann geben wir es euch. Ne, die Götter, die falschen Götter, die Götzen, ne, die so denken, die Götzendiener, wie das mit den Götzen so funktioniert. Aber Jesus sagt, Gott ist ja kein Götze, ne, den wir jetzt unter Druck setzen müssen, damit er uns die Sachen gibt, sondern Gott ist unser Vater. Ne? Und ein Vater, der will doch seinen Kindern die Sachen geben, die die Kinder brauchen. Ne? Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Ne? So sind Leute, die denken, ja, wenn ich irgendwas will oder brauche, dann gehe ich hin zu Gott und bete es 100 Mal und dann muss es klappen, dann muss Gott mir geben. Ne? Der Gedanke dahinter ist beleidigend. Ne? Beleidigend. So auch, sagen wir, wie wenn Kinder zu den Eltern gehen und so lange weinen und bitten, bis die Eltern dann aufgeben und sagen, okay, ne, dass du mich in Ruhe lässt, dann gebe ich dir das. Ne? Das ist dann nicht gut. Das heißt, die Eltern wollen gar nicht das geben, nur weil sie sich dann belästigt fühlen. Dann geben sie auf und das ist nicht gut, ne, für die Erziehung und ist nicht gut für das Kind. Wenn es dann etwas Gutes wäre, dann würden die Eltern dann das dann eher geben, sofort geben und so weiter. Aber weil es was ist, was die Eltern jetzt zweifeln, ob es wirklich gut ist oder sogar wirklich denken, dass es nicht gut ist, ne, und dann geben sie es dem Kind, weil es ihnen so belästigt. Ne? Und so ähnlich einige Leute, die bitten Gott so lange, bis Gott denen die Sachen gibt, was Gott gar nicht geben will. Ne? Letzte Woche habe ich so im Internet eine kleine Predigt gehört, die ich quasi zufällig gehört habe, weil ich da irgendwas gesucht habe. Und da sagte der Prediger, Gott will nur das Beste für dich. Und ja, da habe ich darüber nachgedacht. Und dann sage ich, ja, das ist sehr gefährlich, so eine Aussage, obwohl sie stimmt. Wieso stimmt diese Aussage? Ja, weil Gott nur das Beste für uns will. Aber was ist dann das Beste? Das Beste, was uns zukommen könnte, ist, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem Schöpfer, dass wir viel Lohn empfangen im Himmel, dass wir die Kronen empfangen im Himmel, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Ne? Das ist das Beste, was Gott uns geben will. Aber wenn der normale Mensch oder viele Christen hören, Gott will nur das Beste für dich, dann denken sie sofort in ein vielleicht schöne Klamotten oder viel Geld oder ein Auto etc. Ne? Das heißt falsch gedacht, weil das sind vergängliche Sachen. Ist gut, ist wirklich gut, wenn wir jetzt gute Klamotten haben und Geld und Auto ist gut, aber das ist nicht den Sinn des Lebens und auch nicht die Quelle unserer Freude. Und darum sollen wir auch aufpassen, was wir bieten, weil werden wir gleich sehen. Was wir bitten, kann auch gefährlich werden für uns. Darum ist wichtig, dass wir lernen zu beten, damit wir das Richtige bieten. Einige Leute denken über das Vaterunser. Warum hat Jesus das Vaterunser gegeben? Ich kenne einige Leute in Brasilien, die denken, das Vaterunser ist so eine Art Kraftgebet. So eine Art, wie kann man sagen, ja, ein Gebet, mit dem man Gott sehr unter Druck setzen kann. Wenn man dieses Gebet 10-mal betet, dann ne, wird der arme Gott, ne, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen ironisiere, ne, schwach. Ne. So denken einige Leute. Die denken, dass wenn sie jetzt 100-mal das Vaterunser beten, dann erreichen sie alles, was sie wollen. Das ist ganz, ganz schrecklich, so ein Gedanke. Aber warum hat uns Gott dann das Vaterunser gegeben? Hier habe ich einen Unterschied gemacht zwischen Rede und Unterhaltung. Eine Rede ist ein Einbahngespräch und Unterhaltung ist ein Zwei-Wege-Gespräch. Und das Gebet soll ein Zwei-Wege-Gebet sein. Zwei-Wege-Gespräch. Das heißt, nicht, dass wir jetzt uns unterhalten würden mit Gott, dass er mit uns oder uns anspricht in lauter Stimme. Nein, natürlich nicht in diesem Sinn, ganz logisch, weil auch in der Bibel die meiste Zeit Gott die großen Männer und Frauen Gottes nicht in lauter Stimme angesprochen hat. Meistens, einige Male durch Engel, aber meistens hat er dann in ihren Geist geredet oder sich offenbart in ihren Geist. Beten ist keine Rede, ne? Weil viele denken, ja, was ist Beten? Beten ist Gott Sachen zu sagen, Gott Sachen zu erzählen, Gott Informationen zu liefern, ne? Die er nicht weiß. Ne? Hier muss ich wieder so schmunzeln. Das heißt, Gott weiß alles. Ne? Jesus hat gesagt, Gott weiß, was ihr braucht, bevor ihr betet. Gott weiß alles. Und Jesus hat nicht gesagt, Leute, hör zu, Gott weiß alles, ihr müsst gar nicht beten. Nein, Jesus war ein großer Vorbild für Gebet. Er betete sehr oft, betete sehr viel, Stunden am Tag. Und ne, wir sehen viele, viele Beispiele, wo Jesus gebetet hat, werden wir gleich sehen. Aber warum betete Jesus, wenn Gott schon weiß, was wir brauchen? Ja, weil es nicht darum geht, dass man Gott Sachen kommuniziert. Ne? Gott, du weißt nicht, dass ich das und das brauche, darum muss ich dir das sagen. Nein, Gott weiß, dass wir brauchen. Aber wir sollen es trotzdem machen. Trotzdem hingehen und sagen, Gott, ich brauche dies und das und so weiter. Und wir werden sehen, dass ein Gebet viel mehr ist als Sachen, Informationen, Gott Informationen zu liefern. Was ist dann Gebet? Hier, seine Gegenwart suchen. Nein, lass mich hier nur den letzten Satz noch aufholen. Wir sollen aufmerksam zuhören in der Schrift, Predigt im Geist. Das heißt, wie beantwortet Gott unsere Gebete? Er hat viele, viele Möglichkeiten, zum Beispiel durch die Schrift. Wenn wir jetzt die Bibel lesen, wenn wir heute Morgen ein Gebet gesprochen haben und jetzt die Bibel lesen, und dann kann Gott durch ein Wort in der Bibel dieses Gebet antworten, ist ein Beispiel. Oder in einer Predigt, wenn wir beten und dann gehen zum Gottesdienst und plötzlich sagt der Prediger irgendwas und wir merken, oh, das ist jetzt eine Antwort auf diese Frage, was ich im Gebet gestellt habe und so weiter. Das heißt, Gott hat viele Möglichkeiten, unsere Gebete zu erhöhen und mit uns zu kommunizieren, seine Gegenwart suchen. Die großen Männer und Frauen Gottes der Bibel waren Gebetsmenschen. Das ist eine große Information. Die großen Männer und Frauen Gottes der Bibel waren Gebetsmenschen. Sie kannten Gott und wandelten in seiner Nähe durch Gebet. Es ist der Weg, wodurch Menschen in Verbindung mit Gott treten. Das ist das Gebet. Wir beten, warum? Weil wir nahe bei Gott sein wollen. Wenn wir ihn lieben, dann wollen wir nahe bei ihm sein. Und wie machen wir das? Ja, durch Gebet. Das heißt, die Worte, die wir benutzen in dem Gebet, ist gar nicht so wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt die Nähe einer Person suche, wichtiger ist zuerst, dass ich mir sie nähere, dass ich sie besuche oder zu ihr nach Hause gehe oder sie treffe. Ne? Das heißt, die Nähe einer Person zu suchen. Ob man jetzt viel redet oder wenig redet oder irgendwas zusammen macht, das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass man in der Nähe dieser Person ist. Und so das Gebet. Wichtig ist, dass man seine Nähe sucht. Und natürlich können wir hier viele Worte reden. Können wir auch machen. Ne? Mache ich sehr oft. Wenn ich bete, dann spreche ich viel, sage viele Sachen, die mir auf dem Herzen sind. Aber es gibt auch andere Momente, wo ich bete und ich keine Lust habe, Gott irgendwas zu sagen, und ich sage einfach, ne, Gott, toll, dass du bei mir bist oder so, etc. Das heißt, einfach das genießen, dass man diese Zeiten nimmt, mit Gott zu sein. Um die Bedeutung von Gebet zu betonen, habe ich hier ein paar Listen hergestellt. Große Momente waren Folge von Gebet. Gebet war einer der Hauptaktivitäten Jesu. Ganz, ich sag mal so, vielleicht wird diese Information einige Leute jetzt erschrecken. Weil viele denken, ja, Jesus hat viele Menschen geheilt und vielleicht gepredigt und so weiter. Aber dass man sagt, dass Gebet einer der Hauptaktivitäten Jesu war, das lässt uns nachdenken. Das behaupte ich hier. Einfach, weil ich das auch studiert habe. Das heißt, ich habe jetzt die Evangelien mal durchgekämmt und geschaut, in welchen Momente Jesus gebetet hat. Und da habe ich gesehen, dass ja hinter die großen Wunder Jesus war immer Gebet. Und auch der Apostel, die großen Momente, die Apostel erlebt haben, hinter diesen Momente war Gebet und der Urgemeinde. Hinter die großen Momente, hinter die großen Wunder stand immer Gebet, dass Leute sich vorbereitet oder gesucht haben, die Gegenwart Gottes und auch die Kraft Gottes gesucht haben im Gebet. In alle großen Entscheidungen, Wundern und Höhepunkten in ihrem Dienst ist Gebet vorausgegangen. In jedem der unterzitierten Texte wird die Tatsache betont, dass dieses Geschehen Folge von Gebet war. Im Dienst Jesu, der Himmel tat sich auf und Gott sprach. Sehr interessanter Text. Ne? Mir kitzeln hier die Hände, weil ich diesen Text nicht hier in der Bibel geschrieben habe, aber ich möchte es einfach erwähnen. Lukas 3, 21. Und da steht: Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf. Das heißt, für uns, wenn wir das lesen, würde vielleicht diese zwei Worte und betete untergehen, weil wir denken, ja, Jesus wurde getauft und der Himmel tat sich auf und der Heilige Geist kam auf ihn. Aber diese zwei Worte und betete, die sind ganz, ganz wichtig. Das heißt, der Heilige Geist ist auf Jesus gekommen und Gott hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn und so weiter, nachdem Jesus betete. Das heißt, Jesus wurde getauft und nach seiner Taufe, was tat er dann? Betete. Und dann geschah das Wunder. Jesus hat Jünger ausgesucht. Lukas 6, 12 und folgender Vers. Ja, Jesus betete die ganze Nacht. Das wisst ihr wahrscheinlich. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass bevor Jesus die Jünger ausgesucht hat, hat er die ganze Nacht gebetet, damit er jetzt auch die 12 richtigen Jünger aussucht. Ne? Das heißt, dass Gott ihm die richtigen Leute aussucht, dass er als Nachfolger rufen soll. Die ganze Nacht durch Gebet. Und das ist jetzt... lässt unsere Vorstellungskraft ein bisschen arbeiten, wenn wir denken oder uns fragen, ja, haben wir schon eine ganze Nacht durchgebetet? Na, das ist jetzt eine rhetorische Frage, ihr müsst nicht antworten, aber nur, dass wir so anfangen, ein bisschen nachzudenken, ja, was ist denn Gebet? Ich hatte ja vor circa 10 Jahren eine ganz erschreckende Erfahrung. Ich hatte für ein paar Monate eine Gemeinde stellvertretend geleitet und da habe ich immer diese Gewohnheit gepflegt, vor dem Gottesdienst jetzt, ich sage mal, 15 Minuten oder ein bisschen mehr zu beten. 15 Minuten oder ja, eine Stunde früher zu kommen, alles organisieren, Musikinstrumente und so, alles organisieren und dann so eine Viertelstunde, ein bisschen mehr, die Leute einladen, die schon gekommen waren und sagen, Leute, lass uns hinknien und beten als Vorbereitung für den Gottesdienst. Und dann haben die das dann auch gemacht. Und dann kam der Pastor, der diese Gemeinde dann übernehmen sollte. Er kam, hat die Gemeinde übernommen und nach 2 Monaten habe ich diese Gemeinde besucht und habe gesehen, die machen das nicht mehr, dieses Gebet vor dem Gottesdienst. Und dann frage ich diesen Pastor, so nach dem Gottesdienst, ja, wie ist das mit diesem Gebet vor dem Gottesdienst, warum macht ihr das nicht mehr? Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, der Älteste, der wichtigste Älteste, der hat mir gesagt, Pastor, weißt du was, dieses Gebet, lass uns das ausfallen lassen, weil nach drei Sätzen weiß ich nicht mehr, was ich beten soll. Und dann bin ich ja von den Wolken gefallen, ne, und war geschockt. Und das benutze ich dann als Beispiel, zu zeigen, wie die Leute traurig, wie die Leute, sogar die Christen, manchmal nicht wissen, was Gebet ist, wofür Gebet gut ist. Ne? Jesus hat die ganze Nacht durchgebetet. Ne? Was wolltest du sagen, Schwester Belkis? Ja, und das ist, ne, gut gesagt, Schwester Belkis, wir sind schwach im Gebet. Das ist das Ziel dieser Lektion auch, zu zeigen, dass wir mehr Kraft haben könnten, wenn wir mehr beten würden. Mehr Gebet, mehr Kraft, mehr geistliche Kraft. Ne? Wie jetzt eine Gemeinde, wo die Leute nicht beten, ne? Dann wird das alles so menschlich, alles so fleischlich, alles so nur gesellschaftlich. Ne? Warum versammeln sich die Leute? Ja, um Gesellschaft zu haben. Gesellschaft ist was anderes als Gemeinschaft. Ne? Die Leute kommen zusammen, um Gesellschaft zu haben. Das ist falsch. Dass man zusammen betet, dass man vor dem Gottesdienst betet, dass Gott jetzt gegenwärtig sei und jetzt sich offenbart, ne, in diesem Gottesdienst durch den Lobpreis und durch Predigt und so weiter, dass Gott arbeitet in diesem Gottesdienst, dass Gott Wunder tut und so weiter, ne, das sollte doch davor sollten wir dürsten, ne, sagen, das wollen wir, wir wollen eine lebendige Gemeinde, eine Gemeinde, wo der Heilige Geist arbeitet, Zeichen und Wunder tut und Menschen bekehrt und Menschen prophezeien und so weiter. Ne? Nächster Beispiel, wie Gebete im Dienst Jesu wichtig waren. Lukas 9, Verse 28 und folgende. Sehr interessant, weil das auch oft untergeht. Manchmal geht das auch unter dieses Wort hier. Weil das Jesus, Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg genommen hat, das wissen wir. Das wissen wir. Aber lass uns mal diese Details schauen. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf dem Berg stieg, um zu beten. Sehr wichtige Information. Man denkt, ja, warum ist Jesus auf den Berg gestiegen mit Petrus, Johannes und Jakobus? Viele denken, ja, er hat gesagt, Leute, kommt her, ich werde verklärt, ne, lasst uns auf den Berg steigen. Nein, er hat gesagt, Leute, lasst uns auf den Berg steigen, um zu beten. Ne? Wichtige Information. Er hat gesagt, Leute, ich will beten auf dem Berg, wer kommt mit? Und dann sind Petrus, Johannes und Jakob mit ihm gegangen, um zu beten. Das war der Ziel der Aktion. Okay, sie sind angekommen. Und Jesus wurde verklärt. Aber was steht im Vers 29? Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Was steht da? Während er betete, wurde sein Aussehen anders und sein Gewand weiß. Sie sind auf den Berg gestiegen und dort tatsächlich dann auch gebetet und während Jesus betete, ist dieses Wunder geschehen. Wichtige Information, die manchmal untergeht, wenn wir solche Texte lesen. Und nicht nur im Dienst Jesu, sondern auch in der Gemeinde hat Gebet große Bedeutung. Hier zwei Beispiele. Die Städte erbebte und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und predigten mutig. Apostelgeschichte 4, 31. Ja. Ganz wichtige Information. Erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Okay, das wissen wir, ne? Dass die Städte erbebte und sie wurden erfüllt mit Heiligen. Das wissen wir, aber was ist der Hintergrund? Die ersten Worte vom Vers. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist der Punkt. Und als sie gebetet hatten, das heißt nach Gebet, das heißt beteten und plötzlich geschah das, dass sie erfüllt wurden. Punkt Nummer 2. Petrus wurde aus dem Gefängnis befreit. Apostelgeschichte 12, 5. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässlich für ihn zu Gott gebetet. Ja, okay, das ist logisch. Wenn ja einer von uns jetzt ins Gefängnis geworfen würde, weil er gepredigt hat, evangelisiert hat oder so, würden wir auch das tun, würden wir auch beten für ihn. Und die Gemeinde hat das gemacht und er wurde befreit. Ein Engel kam und hat die Türen aufgemacht, ne? Im Leben der Apostel, Apostel Petrus, hatte die Vision, die ihm klar gemacht hat, man sollte das Evangelium auch den Heiden verkündigen. Das kennen wir auch, diese Vision, dieses Gesicht, wo er gesehen hat, dieses Tuch, dieses Tuch hat er gesehen, was runter vom Himmel gekommen ist. Das kennen wir. Aber was ist der Hintergrund dieser Offenbarung, dieser Vision? Apostelgeschichte 10, Vers 9. Lass mal sehen. Apostelgeschichte 10, Vers 9. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Er hatte diese Vision, aber diese Vision kam nicht aus dem Nichts, kam nicht, sagen wir, urplötzlich, ohne Grund. Er stieg auf dem Dach, um zu beten. Total wichtig, dass wir das wissen. Die Apostel hatten die Gewohnheit, ständig oder sagen wir, täglich zu beten. Und das ist auch das Hintergrund dieses Wunders, weil so viele Wunder geschahen in Apostelgeschichte, aber das Hintergrund dieser Wunder war Gebet. Und jetzt Apostelgeschichte 16, 25. Interessant, dass wenn wir jetzt diese Geschichte aus unserem Gedächtnis holen, dann werden wir uns erinnern, dass Paulus und Silas Gott lobten mit Gesang, ne? Das werden wir uns erinnern. Ja, die waren im Gefängnis und lobten Gott. Und da kam ein Erdbeben und die Fesseln haben sich gelöst. Aber da steht noch ein anderes Wort. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Beteten. Nächste Überschrift. Gebet als Mittel, um Wunder zu erreichen. Apostelgeschichte 8, 15. Sie wurden im Heiligen Geist getauft. Eine andere Gemeinde. Apostelgeschichte 8. Ich erinnere mich jetzt auch nicht auswendig, welche Gemeinde das war. Weil viermal im Apostelgeschichte wurden Gruppen von Menschen vom Heiligen Geist getauft. Und das war einer dieser Male. Und hier Apostelgeschichte 8, 15. Da können wir lesen, dass die beteten. Auch interessant. Paulus wurde von der Blindheit geheilt. Apostelgeschichte 9, 11. Da muss ich einfach lesen. Ansonsten wird es ihr nicht glauben, dass so oft das Gebet genannt wird im Neuen Testament. Da gab es dieser Bruder Ananias und Gott sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Paulus wurde geheilt von seiner Blindheit und wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, er wurde geheilt, wurde erfüllt, er wurde ein großer Prediger. Aber das alles würde nicht geschehen, wenn Paulus da im Haus von Judas nicht beten würde, weil er gebetet hat. Ich weiß nicht, was er gebetet hat. Vielleicht, Gott heile mich von dieser Blindheit oder sowas in der Art. Ich weiß nicht. Aber er betete und deswegen schickte Gott Ananias. Versteht ihr? Gebet. Gebet ist immer der Hintergrund. Punkt Nummer 4. Petrus heilte durch Gebet. Apostelgeschichte 28, 8. Lass mal sehen, ich denke, das war Paulus, ne? Paulus. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr krank daniederlag. Paulus ging zu ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Betete und legte die Hände auf. Ne? Zwei verschiedene Sachen, auch hier wieder Gebet. Ja, manchmal geht das unter. Man denkt, ja, Paulus ging dahin und heilte diese Publius. Nein, er ging dahin und betete und legte ihm die Hände auf. Gebet ist immer, dass einer der Zutaten von Wundern. Wollen wir Wunder? Eine Sache ist ja beten, mehr beten. Zusätzliche Nutzen von Gebet, denn nicht nur jetzt Wundern, aber es gibt auch andere, zum Beispiel Jesus lehrte uns beten, unter anderem, um nicht in Versuchung zu geraten. Im Gebet ist es leichter, Übertretungen zu erkennen, das sehen wir im Psalm 51. Wir bringen unsere Bedürfnisse vor Gott, um das Nötige zu bekommen. Jesus hat doch gelehrt, alles was wir brauchen, sollen wir im Gebet bringen, um Leid, Krankheit und Sünde zu bekämpfen. Ja? Alles steht da in diesem Jakobus 5, 13 bis 16. Ich werde nicht alle Passagen lesen, ne? Weil es sind einfach so viele und so tolle. Und ne, hier sehen wir, dass im Neuen Testament Gebet überall steht. Überall und auch im Alten Testament. Alle Leute, die jetzt irgendwie eine Erfahrung gehabt haben mit Gott oder mit einem Engel oder irgendwas, haben immer gebetet. Gut, jetzt kommt die Frage, wie beten wir? Wie ist die richtige Art, dass man betet? Die Bibel bietet uns keine Gebetsmethoden, einfach weil Methoden den Sinn des Gebets widersprechen. Gebet ist kein Ritual, keine Magie, kein Zauberspruch. Die biblischen Personen haben uns Vorbild hinterlassen bezüglich der Art und Weise, wie man betet. Erstes Beispiel, inständig. 1. Thessalonicher 3, 10. Vers 10. Inständig. Das geht, ich sage mal, das geht manchmal verloren. Ich würde sagen, in Deutschland habe ich so den Eindruck, dass es schwerer ist zu sehen, Menschen, die inständig beten. Weil meistens, ich sage mal, ich habe den Vergleich, weil ich aus Brasilien komme, wo ich dann viele Erfahrungen habe im geistlichen Bereich, wo ich dann viele Leute gesehen habe, die dann so beten. Inständig, das heißt mit ganzem Herzen sich hingeben in Gebet und wirklich, ja, was heißt inständig, ne? Dass man betet so, nicht einfach so oberflächlich, ne? Aber dass man wirklich tief geht in Gebet, dass man, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas brauchen, ne? Was könnten wir jetzt brauchen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt krank wäre, nur theoretisch gedacht, dann würden einige Leute sagen, ja okay, dann lass uns beten. Ne? Dann geh zu Gott und sag, ja Gott, du weißt, ich bin krank und so, wenn du willst, kannst du mich vielleicht eventuell heilen. Ne? Amen. Und, ne, das war jetzt ironisch gemeint, ein bisschen dieses Gebet, ne? Weil ich wollte genau ein Beispiel machen für ein nicht inständiges Gebet, weil als ein inständiges Gebet, ne, wäre das Gegenteil, dass man hingeht und sagt und sich hinkniet und weint und sagt, Gott, bitte, 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 heile mich und ich vertraue an dich und du hast es versprochen und hier steht es in der Bibel, dass du Menschen heilen wirst, wenn wir bitten und du weißt, oh Herr, dass ich dir diene und ich will dein Werk tun und so weiter, darum muss ich dann gesund sein und so weiter. Bitte tue das und so weiter und so weiter. Amen. Ne? Verstehst du? Jetzt so ein Beispiel für ein inständiges Gebet, ne? Wo man sich hingibt, wo man quasi kämpft im Gebet. Ja, weil Paulus sagt auch irgendwann, ne, kämpfen, wie der Punkt Nummer 3, mit vollem Einsatz wie ein Ringkampf, wie jetzt der Paulus sagt in Römer 15, wie ein Ringkampf. Wie kämpft dann ein Boxer im Ringkampf? Ne? Das weiß ich nur so aus dem Fernseher, weil ich selber dann nie gekämpft habe im Ring oder nie jemanden gesehen habe, aber zumindest so kann man uns das vorstellen, dass diese Leute nicht da ein bisschen so quasi nebenbei ein bisschen kämpfen, so, ne? Ja, wenn ich gewinne, okay, wenn ich verliere, auch kein Problem. Nein, die kämpfen, die wollen gewinnen und die geben alles, ne? Und so auch im Gebet, ne? Viele denken, ja Gott, wenn du mich nicht heilen willst, okay, dann gehe ich halt zum Arzt, ne? Das ist falsch, ne? Falsche Einstellung, ja, weil Gott auch den Arzt benutzt für unsere Heilung und wir sollen inständig beten, ne? Das sollen wir einfach tun. Das heißt, das ist ein Ausdruck dieser Intimität, das heißt dieser engen Beziehung, die wir haben mit Gott, dass wir das auch tun, ne? Hier flehend, Punkt Nummer 2, flehend, das kommt sehr oft im Neuen Testament vor, diese zwei Worte zusammen, beten und flehen, diese zwei Worte kommen oft zusammen. Das heißt, das sind nicht Synonyme, nein, das ist eine Steigerung. Flehen ist eine Steigerung von Beten. Was ist dann Flehen? Ja, Flehen heißt, ne, ganz stark bitten. Zu jemand gehen und sagen, ne, bitte, 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 gib mir das oder ich brauche oder hilf mir. Ne? Flehen, das ist Flehen. Man kniet sich hin und sagt, ja, ich brauche das, ohne dass es du mir gibst, dann ne, wird es mir schlecht gehen und so weiter und so weiter. Flehen, ne? Punkt Nummer 4 auf der nächsten Seite. Beständig, sehr oft. Man könnte praktisch sagen, ohne Unterlass. Hier habe ich 4 Passagen genannt, ne, wo da steht, betet ohne Unterlass. Natürlich können wir jetzt nicht ohne Unterlass tatsächlich beten, aber ich würde so sagen, dass man unsere Beziehung zu Gott so aufrecht erhält, dass diese Beziehung dann ständig ist, dass sie nicht unterbrochen wird. Und wenn sie jetzt ein bisschen kälter wird, dann sofort aufwärmen mit Gebet. Und das ist dieses Beten ohne Unterlass, dass man immer wieder diese Gemeinschaft heiß macht. Ja, dies wird gelehrt, ja sogar ermahnt. 1. Timotheus 2,1. Mal sehen, was da steht. 1. Timotheus 2,1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen darbringen für alle Menschen. Hier sehen wir, wie der Apostel Paulus auch die verschiedenen Arten von Gebete nennt, die viele gar nicht kennen, die wissen gar nicht, dass hier es verschiedene Arten von Gebete gibt. Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen, das sind verschiedene Arten von Gebete. Das hilft uns zu beten, wenn wir wissen, ja, welche Art Gebet mache ich jetzt in diesem Moment? Ist das jetzt ein Bitten? Ist das jetzt eine Fürbitte? Ist das eine Danksagung und so, ne? Kann uns helfen, dass wir die im übertragenen Sinn die Gebetsleiter aufsteigen, die Gebetstreppe hochlaufen, ne? Dass diese Beziehung zu Gott immer näher ist. Wichtige Aspekte von Gebet, Danksagung, Vergeben, Segnen, Bitte, Fürbitte. Einige Aspekte. Ich möchte zumindest 3 verschiedene Aspekte hier ganz klar unterscheiden. Danken, Loben und Anbeten. Danksagen. Hier hatten wir 1. Timotheus, Danksagung. Ja. Diese 3 Sachen. Danken, loben und anbeten. Was ist der Unterschied? Danken ist ganz klar. Herr, ich danke dir für diesen Tag, für meine Gesundheit und so weiter. Das ist danken. Loben ist nicht danken. Loben heißt sagen, Gott, du bist herrlich, du bist schön, du bist wunderbar, du bist gut, etc. Das ist loben. Gott loben. Das hat mit danken nichts zu tun. Versteht ihr? Danken hat immer den Hintergrund, irgendwas, was Gott uns gegeben hat und wir gehen zu Gott und sagen, toll, dass du mir das gegeben hast. Das ist danken. Aber loben hat mit Gott zu tun, indem man hingeht und sagt, Gott, du bist herrlich, du bist schön, du bist groß, du tust so vieles und so weiter und so weiter. Das ist loben. Und was ist dann anbeten? Anbeten ist, wenn wir hingehen und was opfern. Dann jetzt meistens mit Worte, in denen wir sagen, Gott, dir gehört mein Leben oder ich schenke dir mein Herz, ich schenke dir meine Pläne, ne? Ich schenke dir mein Haus, ich schenke dir alles, was ich bin und habe, das ist Anbetung, was Gott schenken. Versteht ihr den Unterschied zwischen drei verschiedenen Sachen? Habt ihr das verstanden? Gut. Ja. Und da gibt's noch vergeben, ganz wichtig, im Vaterunser, wenn ihr nicht den Menschen vergibt, dann wird Gott auch euch nicht vergeben, ne? Ganz klar. Vergeben ist ein Teil vom Gebet. Wenn wir anfangen zu beten und da berührt uns der Heilige Geist, ne, weißt du was, erinnerst du dich, dass irgendwas dich stört und so weiter, jemand hat dich beleidigt und so, und das ist eine Wurzel, eine bittere Wurzel, du musst das vergeben, okay, dann tun wir das. Im Gebet gehen wir hin und sagen, Gott, im Namen Jesu vergebe ich diese Person, ich befreie diese Person, ich mache sie frei, ich lasse sie los durch die Vergebung und so weiter. Segnen ist auch ein wichtiger Aspekt, ne, was heißt segnen, dass man sagt, Gott, bitte mache, dass das Leben der Person XY besser geht, dass es ihr besser geht und so weiter. Ich habe dann oft auch den Eindruck, dass ich beten soll, Gott, berühre das Leben dieser Person, weil ich denke, dieses Gebet ist besser, wenn ich sage, Gott, berühre das Leben einer Person, weil die Berührung Gottes, die kann Verschiedenes auslösen im Leben einer Person, kann verschiedene Sachen auslösen. Das heißt, wenn diese Person in Sünde ist, dann wird sie vielleicht die Sünde erkennen, zum Beispiel. Oder wenn sie krank ist, dass sie geheilt wird und so weiter. Darum bete ich, das ist eine persönliche Erfahrung, meistens, ich sage Gott, berühre das Leben dieser Person. Und meistens, wenn jetzt Leute sind, die mir was Böses angetan haben oder so, dann sage ich Gott, berühre das Leben dieser Person. Tue Wunder im Leben dieser Person. Aber ich sage nicht Gott, tue dies und jener Wunder. Nein, ich sage einfach, berühre das Leben dieser Person. Das heißt, Gott selber muss schauen, welche Wunder er tun möchte im Leben dieser Person. Was diese Person dann wirklich braucht, geistlich gesehen. Ja, ist eine Erfahrung. Bitten sollen wir auch. Wir sollen nicht so, ich sage mal so, nicht so demütig sein, falsch demütig, wie ich ja auch in der Vergangenheit manchmal gewesen war und gesagt habe, ja Gott, aber ich werde doch nicht bitten. Ne? Das wäre so egoistisch und an mich selbst zu denken. Ne? Gott, gib mir das und jenes, ne? Das darf ich dann nicht tun, weil das wäre egoistisch. Ne? Nein, dieser Gedanke ist falsch. Im Vaterunser hat Jesus auch ein von den sieben Sätze des Vaterunsers auch eine Bitte. Gib uns heute das tägliche Brot. Das war auch eine Bitte. Und Jesus hat auch gesagt, wir sollen bitten. Und Gott wird uns geben. Wir sollen bitten. Gott weiß, was wir brauchen, aber trotzdem dürfen wir bitten. Sollen wir bitten. Verstehe ich nicht, warum. Aber Jesus hat es gesagt. Wir sollen es tun. Halleluja. Dann lass uns das tun. Auch bitten. Nicht nur bitten, ne? Das heißt, es gibt Leute, die denken, ja, beten heißt bitten, ne? Zu Gott gehen und sagen, Gott, gib mir das, gib mir jenes und gib mir das und das fehlt mir und so weiter und so weiter. Nein, Gebet soll nicht jetzt nur aus Bitten bestehen, aber das Gegenteil ist auch falsch, zu denken, dass man nicht bitten darf, ne? Nein, wir dürfen bitten. Fürbitte, ja, was ist Fürbitte? Total wichtig, dass man jetzt eine Liste haben von Namen, von Leuten, für die man betet, von Leuten, für denen ne, man sagt, Gott schütze oder heile oder so weiter diese Person und jene Person und dann die Namen dieser Personen nennt und auch zum Beispiel die Regierung, dass man sagt, Gott, du weißt, unsere Regierung hat große Herausforderungen, so Millionen Menschen vorzustehen und so weiter, ne, etc. Alles lehrt uns die Bibel. Fürbitten, das heißt, quasi als Vertreter dieser Leute vor Gott gehen, das ist Fürbitte mit Namensnennung. Da stehen hier 1, 2, 3, 4 Verse, die das dann auch beweisen mit Namensnennung. Paulus hat das sehr oft gemacht und sagt, ich bitte für den, für den, für den und so weiter. Ist auch ein Teil. Ihr seht schon, dass man hier sehr vieles hat zum Beten. dass dieser Mann, der gesagt hat, nach drei Sätze weiß ich nicht mehr, was ich beten soll, dass er wirklich kein Recht hatte, weil die Mengen an möglichen Gebete, die man machen kann, ist so groß, ne? Quasi unendlich, ne? Gut. Gebetshindernisse sind zum Beispiel eheliche Beziehungsprobleme, 1. Petrus 3,7. Sollte man uns Gedanken machen, wenn unser Ehepartner gläubig ist und wir jetzt streiten und uns nicht verstehen, das ist auch schlecht für die Gebete, ganz logisch. Und falsche Einstellung, Jakobus 4,3, total wichtig. Ne? Jakobus 4,3, lass mal, nein. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus 4,3. Ich suche hier noch einen anderen Vers. Ja, interessant, dass hier Jakobus 4,4 in meiner Bibel hat diese interessanten Worte. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Sehr starke Worte. Ja, sehr starke Worte. Und manchmal denke ich, ja, warum benutzt hier Jakobus diese zwei starke Worte, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen? Das sind ja prophetische Worte, ne, weil die Propheten, ihr wisst, die Propheten, die haben das Volk angeprangert, die haben das Volk ermahnt, die haben gesagt, ihr liegt falsch, ihr macht was Falsches, das, was ihr tut, ist Sünde und so weiter. Ne? Und hier macht Jakobus genau das. Er sagt, Leute, ihr begeht ein geistlicher Ehebruch. Ihr begeht geistlicher Ehebruch. Er redet für diese Leute, für den er diesen Brief schreibt. Aber was ist dieser geistliche Ehebruch? Ganz konkret, das war der Vers 4. Lass uns den Vers 3 lesen. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und das ist der geistliche Ehebruch. Geistlicher Ehebruch. Das heißt, wenn Leute zu Gott gehen, um ihn nur auszunutzen. Leute, die Gott nur aufsuchen, Gebet nur aufsuchen, wenn sie Probleme haben, wenn sie was wollen. Ja? Wenn sie was wollen. Heute Nachmittag hat meine Frau so eine Nachricht bekommen, auf WhatsApp. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn diese Person mir schreibt, dann weiß ich, sie will irgendwas. Und so ähnlich ist es mit den Gebeten bestimmter Leute, die Jakobus hier nennt, in Gott. Die gehen nur zu Gott, wenn sie was wollen, für sich selbst. Sie beten nicht für das Reich Gottes. Die machen sich keine Sorge für das Reich Gottes. Wisst ihr noch, das Vaterunser, ne? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ne? Aber es gibt Leute, die sich gar nicht scheren um den Reich Gottes, um den Willen Gottes. Ihnen interessiert nur das täglich Brot gib uns heute. Nur das interessiert denen. Und denen nennt Jakobus geistliche Ehebrecher. Geistliche Ehebrecher. Das heißt, die sind nur mit Gott verheiratet sozusagen, weil Gott denen das täglich Brot gibt. Aber alles andere interessiert denen nicht. Sie lieben Gott nicht wirklich. Für den ist diese Ehe ein Nutzehe, ne? Dass sie Christen sind. Weil sie denken, ja, Gott gibt mir dies und jenes. Ne? Es gibt Leute, die dann irgendwann aus dem Glauben abfallen, weil sie beten, bitten und Gott gibt denen nicht, was sie wollen, was sie bitten. Und dann sagen die, ja, Gott nützt mich gar nichts. Ne? Das heißt, ihre Einstellung, das ist ganz schrecklich, ne? Ganz, ganz schrecklich, weil Gott ist nicht da, um uns zu nutzen, sondern wir sind da, um ihn anzubeten, weil er ist der Schöpfer des Universums, er ist der König der Könige. Ne? Er ist nicht da für uns, sondern wir sind da für ihn. Ne? Und darum ist dieses Wort von Jakobus total wichtig für uns. Welche ist unsere Einstellung, wenn wir beten? Bitten wir die Sachen für uns oder bitten wir die Sachen für Gott? Weil das ist der Punkt. Es gibt dieser Vers, alles, was ihr im Gebet bittet, glaubet, ihr werdet es bekommen. Was bedeutet das übersetzt in anderen leichten Worten? Wenn wir glauben, das heißt, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben und Gott uns erleuchtet. Das ist jetzt, ich fasse jetzt das Wort Glauben zusammen. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben und der Heilige Geist in uns wohnt und uns führt. Wenn wir glauben, dann können wir bitten, was wir wollen und wir werden es bekommen. Das heißt, wenn der Heilige Geist uns führt in unserem Gebet, er zeigt uns, was wir bitten sollen. Und das werden wir alles bekommen. Alles, was der Heilige Geist uns zeigt, wir sollen es bitten, alles das werden wir bekommen. Warum? Weil Gott es uns geben will. Aber hier sagt, ja, Halleluja, und hier sagt Jakobus, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Diese Menschen, die jetzt Jakobus meint, die haben falsch gebetet. Die haben nicht den Heiligen Geist ihre Gebete leiten lassen, sondern sie haben ihr Fleisch ihre Gebete leiten lassen. Und das hat Jakobus hier als geistliches Ehebruch bezeichnet. Darum ist auch total wichtig, wenn wir beten, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen im Gebet. Ja? Total wichtig, total wichtig. Dann werden wir es auch bekommen. Das Bedürfnis zu beten. Welche Gründe bewegen uns zum Gebet? Ja, Beziehung mit Gott. Beziehung mit Gott. Gott möchte eine Beziehung mit uns haben. Darum unterstützt er uns dabei, wenn er uns Motivation fehlt, erlaubt er, dass Bedürfnisse oder Leid entstehen, um uns zum Gebet zu locken. Versteht, dieser Satz ist ein bisschen ironisch. Ein bisschen ironisch. Und wir sollten nachdenken. Wenn Probleme kommen, wenn Leid kommt, manchmal hängt es daran, dass wir zu wenig beten. Und Gott möchte einen Denkzettel verpassen und sagen, such mich ein bisschen mehr. Ne? Such mich ein bisschen mehr. Vielleicht ist das der Grund. Wir sollen das Gebet als einen Bestandteil des Erwachsenseins im Glauben betrachten und die Nähe Gottes selbstständig aufsuchen. Wir müssen nicht warten, dass Gott Probleme schickt, damit wir beten. Nein, wir können selbstständig Gottes Nähe suchen, regelmäßig. Das Gebet nur als ein Mittel zu betrachten, Gott in unseren Dienst zu stellen, ist beleidigend. Gott freut sich, uns zu beschenken, aber das Beten muss langfristig gesehen darüber hinausgehen. Wenn jetzt Leute frisch zum Glauben gekommen sind und vieles bitten, dann freut sich Gott, denen alles zu geben. Und das ist auch meine Erfahrung, dass Leute, die jetzt frisch zum Glauben gekommen sind, viele Wunder erleben. Weil Gott will denen zeigen, dass er ein lebendiger Gott ist. Aber irgendwann ändert sich dieses Szenario. Dann fängt Gott uns zu züchtigen. Er fängt an, uns zu belehren. Er fängt an, uns zu formen, unsere Seele zu formen und unseren Geist zu formen. Und dann fängt er an, uns zu drücken und so weiter. Dann gehen wir zu einer anderen Phase. Und das müssen wir auch verstehen. Auch im Gebet ist es so. Ist gut, dass wir viel bitten, aber irgendwann müssen wir verstehen, wichtiger ist, ihn in unserem Geist zu haben, dass wir durch Gebet unseren Geist mehr öffnen für ihn. Gebet ist die Quelle von Trost, Kraft und Sicherheit. Mache aus Gebet eine Gewohnheit für dein eigenes geistliches Wachstum neben dem Bibellesen. Dein Herz wird sich füllen mit Freude in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Halleluja. Halleluja.